René Benko ist am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Er ist offiziell pleite. Seit Monaten sitzt er in U-Haft, seine Signa-Gruppe ist weg, viele seiner Freunde auch und sein guter Ruf sowieso. Aber eine Person, die ist noch immer da. Und die ist im Benko-Universum extrem wichtig. Seine Mama.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. René Benko, Staffel 2. Willkommen zurück zur größten Pleite der Zweiten Republik.
Willkommen bei Nicht zu fassen, dem Investigativ-Podcast von Profil. Mein Name ist Anna Thalhammer, ich bin Chefredakteurin von Profil. Ich sitze hier im Studio mit unserem Chefreporter Stefan Milicher. Wir haben gemeinsam mit unserer Wirtschaftsressortleiterin Marina Deltscheva mittlerweile mehr als 100 Artikel zu Benko und Signa veröffentlicht. Und wir haben im Vorjahr auch schon eine erste Podcast-Staffel zu René Benko aufgenommen, die Sie hoffentlich alle schon gehört haben. Wenn nicht, tun Sie das bitte jetzt. Jetzt gibt es jedenfalls eine neue. Benko Reloaded sozusagen. Denn seit dem Vorjahr ist wahnsinnig viel passiert, das wir Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, nicht vorenthalten wollen. Unter anderem ist Ingeborg Benko, die Mutter von René Benko, zunehmend ins Zentrum des Interesses gerutscht. Darum widmen wir ihr heute diese Folge. Stefan, du hast ja vor gar nicht allzu langer Zeit einmal bei ihr vorbeigeschaut, oder?
Ja, tatsächlich. Das ist Anfang Mai gewesen, als wir pünktlich, wie könnte es anders sein, zum Muttertag eine größere Recherche zu Ingeborg Benko gemacht haben. Wir hatten da natürlich eine Menge Fragen und ich habe damals auch persönlich an ihrer Adresse in Innsbruck vorbeigeschaut. Es hat tatsächlich eine Frau aufgemacht, die optisch durchaus zum einzigen Foto, das in der Öffentlichkeit von Benkos Mutter existiert, passen könnte. Sie hat auch nicht bestritten, dass es wäre. Sie war auch gar nicht unfreundlich. Auskunftsfreudig war sie aber leider gar nicht.
Also das verstehe ich nicht. Wenn du vor meiner Tür stehst, freue ich mich immer und dann rede ich auch gern mit dir. Na gut, wer ist also diese Ingeborg Benko, die vor kurzem ihren 75. Geburtstag hatte? Eigentlich ist sie eine recht normale Frau, die bis vor 25 Jahren wohl nie damit gerechnet hätte, dass ihr Leben einmal eine solche Wendung nehmen könnte. Nämlich, dass ihr Sohn geschäftlich derartig durchstarten könnte und dass er damit auch noch so viel Vermögen anhäufen würde. Denn René Benko stammt eigentlich aus recht einfachen Verhältnissen. Wir haben das im Vorjahr in unserer ersten Podcast-Staffel über ihn schon ausführlich beschrieben, kurz zusammengefasst. Der Vater war Gemeindearbeiter, die Mutter Kindergärtnerin und René Benko hat am Anfang gar nicht so ausgesehen, als ob aus dem irrsinnig viel werden würde, weil er hat die Schule abgebrochen, hat aber nichts daran geändert, dass er einen exzellenten Riecher fürs Geschäft hat. Mit 20 soll er bereits seine erste Schillingmillion verdient haben und das mit dem Ausbau von Dachböden. Und mit 40 war er dann sogar schon Euromilliardär. Ich werde dieses Jahr 40, das ist noch weit weg. Naja, und im Zuge dieses Aufstiegs gibt es zwei Frauen, denen er offenbar sehr vertraut hat. Das ist nicht Ehefrau 1 und auch nicht Ehefrau 2, wie wir von Leuten aus seinem früheren Umfeld gehört haben, sondern Stefan.
Wie man hört, ist es zum einen seine um 4 Jahre jüngere Schwester. Die soll im Hintergrund als eine Art gut dotierte Assistentin von Beginn an René Benkos Seite tätig gewesen sein. Die letzten Jahre bis zur Zeit der Signa-Pleite war sie dann offenbar im Stiftungsgefüge Benkos angesiedelt. Und das ist genau der Bereich, in dem einerseits bis heute das verbliebene und durchaus noch große Vermögen liegt. Und es ist auch der Bereich, in dem vor allem auch Mutter Ingeborg Benko eine ganz zentrale Rolle spielt.
Ja genau, und diese Rolle ist halt auch der Grund, warum wir uns derart intensiv mit Benkos Mutter auseinandersetzen. Wäre sie nur eine ganz normale Verwandte und würde sich das Verhältnis zu René Benko eben auf diese reinen privaten Angelegenheiten reduzieren, dann wäre das für uns natürlich kein Thema, das wir groß und breit berichten würden. Aber so wie das bisher wirkt, spielt Mutter Benko eine Rolle, die doch weit über den sogenannten höchstpersönlichen Lebensbereich ihres Sohns hinausgeht. So wie wir und die Justiz und viele andere das sehen, könnte sie eine mutmaßliche Gelddrehscheibe und Strohfrau für den gefallenen Tycoon sein. Böse Zungen nennen sie sogar die Strohmama. Wobei betont sei, gegen Ingeborg Benko wird, soweit wir das wissen, nicht ermittelt und es gibt bis dato auch noch gar keine strafrechtlichen Vorwürfe gegen sie.
Das stimmt. Ungeachtet dessen befassen sich die Ermittler in der Causa Benko schon sehr genau mit ihrer Rolle. Rene Benko ist im Jänner 2025 festgenommen worden. Davor hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bereits monatelang ermittelt. Betont sei, Benko hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten. Auf Basis ihrer Ermittlungen hat die WKStA aber jedenfalls eine folgenschwere Vermutung in der damaligen Festnahmeanordnung niedergeschrieben. Ich zitiere das jetzt. Es ist aber auch anzunehmen, dass die Stiftungskonstruktion lediglich zum Schein besteht und vorrangig dazu dient, nach wie vor vorhandenes Vermögen, das faktisch Rene Benko zuzurechnen ist, weiterhin dem Zugriff der Behörden, Masseverwalter und Gläubiger zu entziehen und ihm dennoch über seine Mutter als Strohfrau erhebliche finanzielle Zuwendungen, Geldwertenutzungen und eine faktische Zugriffsmöglichkeit zu gewähren.
Es ist leider ein ziemliches juristisches Satzungetüm, aber neben dem Wort Strohfrau gibt es auch noch ein weiteres ganz zentrales Wort, nämlich das Wort Stiftungskonstruktion. Wir haben darauf vorher schon kurz angespielt. Stefan, bitte erklär das.
Also ganz einmal allgemein gesprochen, eine Privatstiftung ist ein rechtliches Vehikel, in dem man Vermögen parken kann. Es ist ein bisschen so wie eine Firma, aber doch mit einem ganz wesentlichen Unterschied. Eine Stiftung hat nämlich formal keinen Eigentümer. Sie ist quasi ein Geldtopf, der einmal eingerichtet wird, nämlich von den Stiftern, und dann existiert es für sich selbst weiter dahin. Das Geld wird von einem Vorstand verwaltet, der offiziell aber nur dem Stiftungszweck verpflichtet ist und nicht etwa unter der Fuchtel des Stifters steht. Stiftungen können zum Beispiel an Unternehmen beteiligt sein oder auch sonstige Geschäfte tätigen. Und was es noch gibt, das ist ein festgelegter Kreis aus Begünstigten, die von der Stiftung Zuwendungen erhalten. Solche Strukturen haben einen interessanten Nebeneffekt, dass das Vermögen in der Stiftung rechtlich vom ursprünglichen Eigentümer, dem Stifter, getrennt ist, kann helfen, dieses Vermögen vor unwillkommenen Zugriffen Dritter zu schützen. Aus Benkos Sphäre sind bisher 4 derartige Privatstiftungen bekannt. Zumindest 3 davon hat er gemeinsam mit seiner Mutter gegründet. Die Laura Privatstiftung und die Familie Benko Privatstiftung in Österreich sowie die Ing B Stiftung mit Sitz in Liechtenstein. Und dann gibt es ebenfalls in Liechtenstein noch eine Stiftung namens Arual. Über die ist allerdings recht wenig bekannt. Medienberichten zufolge steht diese Arual-Stiftung aber wiederum in Verbindung mit der vorher erwähnten Laura Privatstiftung aus Österreich. Wohl eher kein Zufall, wenn man das Wort Laura von hinten nach vorn liest. Naja, da kommt Arual heraus.
Und Laura, so heißt Rene Benkos älteste Tochter, und die Laura Privatstiftung, die spielt, wenn es um Benkos Vermögen geht, eine sehr wichtige Rolle. Das derzeitige Stiftungsvermögen, also auch nach der Pleite der Signa, wird von Insidern auf 150 bis 200 Millionen Euro geschätzt. Unter anderem gehören dieser Stiftung über diverse Zwischenfirmen, zum Beispiel Zinshäuser in Innsbruck, und auch von einem Immobilienportfolio in Deutschland ist die Rede. Also da geht es im Wesentlichen also um Geldanlage und potenziell gewinnbringende Investments. Aber dann zählen zu dieser Stiftung über verschiedene Firmenkonstruktionen auch noch Vermögenswerte, die eben einen sehr starken Bezug zu Rene Benko und auch seinem Privatleben haben. Die protzige Villa südlich von Innsbruck, in der er bis zur Festnahme im Jänner residierte zum Beispiel. Oder auch ein zweites wunderschön gelegenes Haus in Innsbruck, in dem der Signa-Gründer früher gelebt hat und das seine Familie mittlerweile offenbar wieder bewohnt. Dann gibt es da noch das Chalet N, das ist ein Rene Benko offenbar besonders ans Herz gewachsenes Luxusdomizil in Lech am Arlberg. Und ja, was uns besonders aufgefallen ist, ist auch ein Jagdgut in der Steiermark, über das wir später noch ausführlich sprechen werden.
Vorher noch kurz etwas zu dieser eher mysteriösen Arual-Stiftung aus Liechtenstein, über die öffentlich sehr wenig zu finden ist. Auch ihr soll eine Immobilie gehören, die für Benko hohen persönlichen Wert hat, die Villa Ansaldi in Sirmione am Gardasee in Italien. Ebenfalls am Gardasee steht übrigens eine schmucke Villensiedlung namens Villa Eden. Diese gehört dann wiederum der anderen liechtensteinischen Stiftung aus der Benko-Sphäre, der Inkbe-Stiftung. Wie dieses Villenprojekt in den Besitz der Stiftung gelangt ist, das beschäftigt mittlerweile die Ermittler. Darüber werden wir aber in einer anderen Podcast-Folge noch detailliert sprechen. Man sieht nur, diese Stiftungen, da ist ganz viel los, da gibt es ganz viele Verbindungen und die spielen offensichtlich eine wichtige Rolle rund um Rene Benko. Der Vollständigkeit halber sei hier jetzt noch die zweite österreichische Benko-Stiftung erwähnt. Wir haben sie vorhin schon einmal kurz angesprochen, die sogenannte Familie Benko Privatstiftung. Die hat ihre besseren Zeiten wohl hinter sich und spielt heutzutage keine allzu große Rolle mehr. In ihr waren nämlich, wenn man so will, die Familienanteile der Benkos an den Gesellschaften der Signa-Gruppe geparkt. Und so wie die Signa ist halt auch diese Stiftung daher mittlerweile pleite.
Also schauen wir lieber dahin, wo angeblich noch Kohle ist, zum Beispiel in der Inbe-Stiftung in Liechtenstein. Inbe, was soll das eigentlich heißen? Das ist eine komische Zusammensetzung von Buchstaben. Allerdings braucht man wohl nicht allzu viel Fantasie für eine Herleitung. Es sind jeweils die ersten paar Buchstaben vom Vor- und Nachnamen der Mutter von Rene Benko, Ingeborg Benko. Wie genau kommt man jetzt aber auf die Idee, Ingeborg Benko könnte so etwas wie eine Gelddrehscheibe zwischen den Stiftungen und Rene Benko gewesen sein? Da geht es wahrscheinlich nicht nur um den Namen der Stiftung, oder?
Nein, da geht es nicht nur um den Namen der Stiftung. Was man zunächst vielleicht wissen muss, ist, dass Benko selber nicht zu den eingetragenen Begünstigten der diversen Familienstiftungen gehört. Er kann also selbst kein Geld daraus bekommen, jedenfalls nicht direkt. Das hilft insofern auch, dass man ihm dann nichts wegnehmen kann. Aber in so einer Situation, wo er selber nichts direkt bekommen kann, da ist eine, nennen wir es mal, harmonische Mutter-Sohn-Beziehung unbezahlbar. Uns liegt die Anordnung der WKStA vor, die dazu geführt hat, dass Rene Benko im Jänner 2025 festgenommen worden ist. Und darin ist unter anderem folgender bemerkenswerter Vorgang festgehalten. Ich stelle das jetzt ein bisschen dar, was die Ermittler da beschrieben haben. Und zwar sollen an zwei Tagen gegen Ende 2023, nämlich konkret am 22. November und am 12. Dezember, da sind von der Inkbe-Stiftung insgesamt stolze 5 Millionen Euro auf ein Bankkonto von Benkos Mutter überwiesen worden. Ein Großteil der Gelder, so schreibt das die WKStA, sei in der Folge von Ingeborg Benko auf ein Konto ihres Sohnes weitertransferiert worden. Und da soll es konkret um 4.030.000 Euro gegangen sein. Interessant ist, was Mutter Benko bei den Überweisungen als Verwendungszweck angegeben hat, beim Großteil der Summe nämlich Darlehen. Noch interessanter ist, dass Rene Benko und seine Mutter laut dieser Festnahmeanordnung dann später, im Jänner 2024, eine Schenkungsvereinbarung abgeschlossen haben. Von der soll auch ein Großteil dieser früheren Zahlungen umfasst gewesen. Und man hört schon, Schenkung, das ist was anderes als ein Darlehen. Wir haben in einer früheren Podcast-Folge schon einmal über den entscheidenden Unterschied gesprochen. Ein Darlehen muss man zurückzahlen, eine Schenkung nicht. Jetzt waren diese Millionen von Ende 2023 dann also offenbar doch kein Darlehen mehr, sondern einfach ein Geschenk. Ingeborg Benko hat demnach, wenn man so will, als Zwischenstation, Millionen aus der liechtensteinischen Inkbe-Stiftung an ihren Sohn durchgereicht, wenn das alles so stimmt, was die Ermittler da herausgefunden haben. Weitergereicht ohne Rückzahlungsverpflichtung und das zu einem Zeitpunkt, als es in der Signa-Gruppe schon an allen Ecken und Enden so richtig gebröselt hat. Es letztlich also für Benko auch auf absehbare Weise finanziell ungemütlich wurde und der ist ja dann tatsächlich kurze Zeit später, ein paar Wochen später in Insolvenz gegangen, weil er angeblich nichts mehr hat. Zur Benko-Insolvenz an dieser Stelle gesagt, rechtlich gesehen ist das, was er da eingebracht hat, eine Privatinsolvenz als Einzelunternehmer. Das ist was anderes als eine reine Privatinsolvenz. Rechtlich gesehen insofern, weil es ihn eben als Einzelunternehmer trifft. Faktisch ändert es aber insofern nichts, also für sein Einzelunternehmen mit seinem kompletten Privatvermögen haftet und es führt genau zu dem, was man auch aus einer normalen und Anführungszeichen Privatinsolvenz kennen würde. Man haftet mit seinem Gesamtvermögen und das wird verwertet im Sinne der Gläubiger.
Jedenfalls hat er es offenbar geschafft, bevor er zu Gericht gegangen ist, dort angegeben hat, dass er gar nichts mehr hat, innerhalb kürzester Zeit 4 Millionen Euro, die er von seiner Mama bekommen hat, auf den Kopf zu hauen. Sie waren zumindest angeblich weg. Na gut, also die Mama Benko, also da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ist sie einfach eine extrem großzügige Frau, die alles für ihren Sohn tut und ihm alles gibt. Oder der Verdacht der WKStA ist richtig, dass in Wahrheit eigentlich René Benko die Stiftungen unter seiner Kontrolle hatte, obwohl er dort am Schluss eigentlich gar nichts mehr gewesen ist, also offiziell. Er war kein Vorstand, er war kein Begünstiger. Ja, aber der Verdacht der Ermittler ist eben, dass Benko trotzdem uneingeschränkt über die Stiftungen verfügt haben soll. Gleichzeitig soll er versucht haben, nach außen hin den Schein aufrechtzuerhalten, die Stiftungsvorstände würden autonome Entscheidungen treffen. Und vielleicht sagen wir es hier noch einmal, René Benko hat diese Vorwürfe stets bestritten. Den Ermittlern ist jedenfalls aufgefallen, welche enorme Rolle die Stiftungen im Leben von René Benko spielen. In der Festnahmeanordnung heißt es, dass die, Zitat, Stiftungen in den letzten Jahren umfassende Finanzierungsfunktion für René Benko und seinen aufwendigen Lebensstil wahrgenommen haben. Der Großteil der Zahlungseingänge im Jahr 2023 auf dem Privatkonto von René Benko sei letztlich, Zitat, aus den Sphären der Laura Privatstiftung sowie der Ingebe Stiftung, Zitat Ende, gekommen. Die Soko Signa hat sich das auch durchgerechnet. Demnach hat Benko im Jahr 2022 nur etwa 25% der Aufwendungen für die Lebensführung von sich und seiner Familie aus seinen eigenen Einkünften bestreiten können. Der Rest sei durch, Zitat, vorgeblich Darlehen, Prämien, Akontos und Überträge finanziert worden. Komisch, Stefan.
Tja, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat mittlerweile natürlich auch mit Leuten gesprochen, die Benko und dessen Verhältnisse über die Jahre direkt beobachten konnten. Einer von ihnen ist zum Beispiel Hans-Peter Haselsteiner, der Gründer des Baukonzerns Strabag. Der ist mit seiner Familienstiftung ein besonders gewichtiger Signa-Investor gewesen und auch einer, Benko eben da über Jahre mitverfolgen konnte. In der Festnahmeanordnung verweist die WKStA auf eine Zeugenbefragung, die sie mit Haselsteiner gemacht hat. Und da soll Haselsteiner gesagt haben, er vermute, dass Ingeborg Benko, also die Mutter, als Stifterin und als Begünstigter der Laura Privatstiftung das unterfertigt habe, was ihr Sohn ihr vorgeschlagen habe. Laut Haselsteiner hat ihm René Benko zu verstehen gegeben, die Mama erhalte von der Laura Privatstiftung das Geld und schenke es ihm dann. Oder die Mama kaufe etwas ab. Ein anderer Investor hat als Zeuge ausgesagt, Benko kontrolliere die Stiftungen, Zitat, komplett. Er sei ein, wiederum Zitat, allmächtiger Alleinherrscher. Und tatsächlich gibt es auch das eine oder andere interessante Detail, das den Ermittlern sonst noch so ins Auge gestochen ist. So soll der Insolvenzverwalter Benkos angegeben haben, Benko habe einen Stiftungsvorstand der Laura Privatstiftung so zur Beaufsichtigung irgendeines Sachverständigen abgestellt und den Stiftungsvorstand wie einen Untergebenen behandelt. Noch einmal zur Erläuterung, der Stiftungsvorstand, der hat eigentlich unabhängige Entscheidungen im Sinne der Stiftung zu treffen. Er ist kein Untergebener des Stifters und ja, normalerweise zumindest nicht, wenn alles so läuft, wie es laufen soll.
Die Ermittler haben auch René Benkos Telefon abgehört. Und zwar, nachdem schon Ermittlungen gegen ihn gelaufen sind, hat er offenbar am Telefon trotzdem noch Dinge gesagt, die ihm heute zum Verhängnis werden. Deswegen glauben die Ermittler, dass Benko, Zitat, einem Eigentümer gleich die Belange der Stiftung lenkt, unmittelbar über ihr Vermögen verfügt und sich finanzielle Zuwendungen in beträchtlichem Ausmaß zur Finanzierung seines aufwendigen Lebensstils aneignet. Naja, dem noch nicht genug aus der Telefonüberwachung und aus Aussagen von Benkos Insolvenzverwalter schließen die Ermittler auch noch etwas anderes. So sollen Vermögensgegenstände Benkos, die im Rahmen seines Konkursverfahrens versteigert wurden, von Mutter Benko bzw. von, Zitat, sonstigen Strohleuten für Benko zurückerworben worden sein. Dabei liege nahe, dass die Gelder eben aus jener Laura-Gruppe stammen würden. Zur Erklärung, wie bei der Signa-Pleite sind auch in Benkos eigenem Konkursverfahren seine Besitztümer versteigert worden um daraus noch Geld für die Gläubiger zu lukrieren. Da wurden Uhren versteigert oder Manschettenknöpfe. Ja, und im Übrigen, da besteht ja der Verdacht, dass einige davon vorher zur Seite geschafft worden sein könnten. Darüber haben wir in einer früheren Podcast-Folge schon ausführlich gesprochen, was Sie sicher gehört haben. Wenn nicht, hören Sie sich's doch an. Nicht versteigert wurde jedenfalls René Benkos hochwertige Kleider aus der Villa in Igels. Und Stefan, das hat einen lustigen Grund.
Ja, Anna, was heißt denn in einem solchen Fall hochwertig?
Naja, ein Sachverständiger hat eine sogenannte Zeitwertschätzung, ein sperriger Begriff, abgegeben und hat befunden, dass die ganzen Klamotten insgesamt ungefähr 116.000 Euro wert sein könnten. Der Insolvenzverwalter wollte eigentlich auch in diesem Fall das Online-Versteigerungshaus Aurena mit der Verwertung beauftragen, die eben auch schon rund um die Signa alles Mögliche versteigert hätten, und die hätten das auch gemacht. Und während den Verhandlungen hat man einmal darüber gesprochen, wie viel Geld man da lukrieren könnte, und die Aurena hat gesagt, na gut, 60.000 Euro, das kriegen wir hin. Falls das Versteigerungsergebnis darüber hinausgegangen wäre, wäre halt noch mehr Geld da gewesen, das ins Insolvenzverfahren geflossen wäre. Doch dann tritt Mama Benko auf den Plan. Über ihren Anwalt hat sie dann Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter gestartet und hat schließlich knapp 78.000 Euro für die Kleidung ihres Sohnes bezahlt. Weil das auch Aurena für einen realistischen Gesamtbetrag gehalten hat, der bei einer Versteigerung zugunsten der Gläubiger zu erzielen wäre, hat der Insolvenzverwalter zugestimmt und die Mama konnte die Kleidung nochmal kaufen. Die Überweisung soll laut unseren Infos dann übrigens nicht von einem österreichischen Bankkonto, sondern aus der Schweiz gekommen sein. Von einem Konto des Anwalts, das ist ja auch nicht ganz alltäglich.
Ja, das Gewand ist also nicht unter den Hammer gekommen, da hat Mutter Benko rechtzeitig dafür gesorgt. Sehr wohl versteigert wurde aber ein Boot von René Benko, aber möglicherweise ist auch das nicht an irgendwelche völlig Unbekannten gegangen. Wie in der Festnahmeanordnung festgehalten ist, soll das Boot nach der Versteigerung nämlich persönlich von einem Stiftungsvorstand der Laura Privatstiftung abgeholt worden sein. Einem Stiftungsvorstand, der früher Pilot von René Benko war, als dieser noch im Privatjet durch die Gegend geflogen ist.
Ja, vielleicht ist er umgestiegen von der Luftfahrt zur Seefahrt. Sachdienliche Hinweise, falls irgendjemand dieses Boot sieht, bitte an uns. Aber fassen wir das noch einmal zusammen. Also, die Mama Benko kümmert sich nach der Privatinsolvenz seines Sohnes darum, dass der Bub auch ein Dach über dem Kopf hat. Sie schaut, dass der Bub was zum Anziehen hat, sie sorgt aber auch dafür, dass der Sohnemann ausreichend an die frische Luft kommt, das ist nämlich auch wichtig. Ja, und wo würde das denn besser gehen als beim Jagen?
Ja, das mit dem Jagen, das ist natürlich ein ganz kurioser Aspekt der Benko-Affäre, und zwar einer, der immerhin einen gewissen Georg Dornauer seinen Job als Landesrat und Tiroler SPÖ-Vorsitzender gekostet hat. Sie erinnern sich, geschätzte Hörerinnen und Hörer, da war etwas mit einem Foto, auf dem Dornauer zu sehen war, Benko zu sehen war, beide recht fidel, und ein toter Hirsch, der war allerdings nicht mehr ganz so fidel.
Das war im Herbst 2024. Nachdem das Foto aufgetaucht ist, ist vor allem Dornauer zuerst im Fokus der Berichterstattung gestanden. Einerseits politisch, weil es natürlich keinen besonders schlanken Fuß macht mit René Benko, der eigentlich in der Pleite ist und im Zentrum einer der größten Wirtschaftsaffären der österreichischen Geschichte steht, jagen zu gehen. Davon abgesehen, dass Benko ein Mann ist, der, wie wir wissen, Dinge baut, und Dornauer, der für Bau im Land verantwortliche Landesrat war. Aber auch rechtlich ist das alles ein Thema, denn gegen Dornauer hat es ein behördliches Waffenverbot gegeben. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Ich finde es lustig.
Ich finde es auch lustig.
Es ist auch lustig. Objektiv gesehen ist es einfach lustig. Georg Dornauer hat nämlich vor ein paar Jahren einmal sein Auto am Innsbrucker Flughafen geparkt, und zwar mit einer geladenen Jagdwaffe in einer unversperrten Waffentasche auf dem Rücksitz und ganz blöderweise war links hinten auch noch die Seitenscheibe offen. Einem Security-Mitarbeiter ist das aufgefallen und der hat die Sache dann bei der Polizei gemeldet. Dornauer fasst ein Waffenverbot aus. Dass dann der mit einem Waffenverbot belegte Dornauer ausgerechnet auf einem Jagdfoto zu sehen ist mit einem Hirsch, der, so vermuten wir wissen es nicht genau, keines natürlichen Todes gestorben ist, das wirft einigermaßen Fragen auf. Und dann geht es ja auch noch um die Details. Dornauer hat auf seinem Hut noch dazu einen Zweig stecken gehabt, der sogenannte Bruch. Und das macht nach Jägerbrauch eigentlich nur der, der das Wild erlegt hat. Es gab dann eine große Diskussion, um wem gehört der Hut. Sag einmal, Stefan, bist du Jäger?
Beruflich jage ich nur Informationen nach, privat ausschließlich Gelsen.
Erfolgreich?
Meistens. Für uns in diesem Benko-Podcast ist die Dornauer-Geschichte vor allem deswegen interessant, weil die Behörden dann nach dieser Fotoveröffentlichung Ermittlungen eingeleitet haben. Nicht so wegen Benko, sondern wegen der Frage, ob Dornauer gegen das Waffengesetz verstoßen hat. Eines vorneweg, diese Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Innsbruck mittlerweile eingestellt. Zwei Zeugen haben ausgesagt, dass Dornauer nicht der Schütze war. Benko wiederum hat angegeben, nur beim späteren Foto, aber nicht bei der Jagd selbst dabei gewesen zu sein. Letztlich lagen damit keine ausreichenden Beweise dafür vor, dass Dornauer tatsächlich gegen das Waffenverbot verstoßen hätte. Diese Ermittlungen haben jedoch Umstände ans Tageslicht gebracht, die auch ein interessantes Licht auf das Gefüge Rene Benko, Mutter Benko und Laura Privatstiftung werfen.
Ja genau, man könnte sich ja zum Beispiel fragen, wie kam es denn überhaupt zu diesem illustren Jagdausflug? Das Jagdrevier namens Stüblergut in der Steiermark gehört, wie vorher kurz angesprochen, über Zwischenfirmen wieder einmal dieser Laura Privatstiftung. Jagdgast war den übereinstimmenden Aussagen zufolge eigentlich nicht Dornauer, sondern ein mit Dornauer befreundeter Tiroler Hotelier. Dieser Hotelier kennt wiederum auch Benko seit vielen Jahren und hat Dornauer quasi als Begleitung für den Jagdausflug mitgebracht, sein +1 für den Hirsch. Als Zeuge bei den Ermittlern erzählte der Hotelier unter Wahrheitspflicht, wie es zu der Einladung gekommen war. Und das geht so. Demnach wäre Rene Benko ein paar Tage vorher im Revier des Hoteliers in Tirol jagen gewesen und habe dort seinerseits einen Hirsch geschossen. Man will ja nicht unhöflich sein, es kam zu einer Gegeneinladung. Ich wurde von Rene Benko eingeladen, hat der Hotelier wortwörtlich ausgesagt.
Ja, und das klingt ja eigentlich auch ganz nachvollziehbar. Ne? Der eine schießt dort einen Hirsch, der andere darf dann da. Nachvollziehbar bis auf die Frage, wie Rene Benko, der offiziell pleite ist, überhaupt jemanden zur Jagd einladen kann. Und wie Rene Benko jemanden zur Jagd in einem Revier einladen kann, das eigentlich nicht ihm gehört, sondern einer Familienstiftung, bei der er offiziell weder Begünstigter noch Vorstand ist. Er wird als jemand, der gerade in einem Konkursverfahren steckt, wohl kaum die Stiftung für den Abschuss bezahlen können.
Naja gut, vielleicht hat ja der Hotelier auch etwas falsch verstanden. Allerdings ist in dieser Causa Dornauer auch ein am Stüblergut beschäftigter Berufsjäger einvernommen worden, der beim Hirschabschuss dabei gewesen ist. Und auch der hat gemeint, also er glaube eigentlich schon, die Einladung an den Hotelier sei dann doch von Rene Benko gekommen. Er, der Berufsjäger, sei jedenfalls ein paar Tage vorher von Rene Benko telefonisch informiert worden, dass der Hotelier zu einem Jagdausflug kommen werde. Es sind jetzt also schon zwei Leute, die davon ausgehen, dass Benko der Gastgeber gewesen ist, und das ist ja auch irgendwie logisch. Wer sollte sich mit einer Gegeneinladung für einen Hirschabschuss bedanken, wenn nicht der, der den Hirsch geschossen hat? Und das ist ja nicht die Stiftung gewesen, die geschossen hat, sondern offenbar Benko. Und wer sollte anrufen und Bescheid geben, dass der Jagdausflug stattfindet, wenn nicht jemand, der direkt damit zu tun hat? Also Rene Benko. Naja, es ist dann gekommen, wie es kommen musste. Man hat natürlich auch Benko als Zeuge in der Causa Dornauer befragt. Und was hat Benko dazu Protokoll gegeben? Also zuerst einmal hat er bestätigt, dass das Foto mit dem Hirsch anlässlich eines Jagdausflugs, Zitat, zu uns in unser Jagdrevier in der Steiermark erstellt worden sei. Also zu uns, das ist dann schon eine Formulierung, die nicht besonders scharf zwischen eigenem Eigentum und dem, was formal eigentlich der Stiftung gehört, trennt. Außerdem hat Benko gesagt, der Hotelier sei, Zitat, Ende September 2000 von mir, genauer gesagt meiner Mutter, eingeladen worden. Offenbar fließen auch da ein bisschen die Sphären ineinander. Benko hat den Ermittlern auch erklärt, dass das Stüblergut einer Immobilienfirma gehört, die wiederum der Laura Privatstiftung gehört. Und er hat gesagt, seine Mutter als Hauptstifterin habe für das Jahr 2024 sämtliche Abschüsse für dieses Gebiet für die gesamte Jagdsaison erworben. Na, das ist natürlich ein recht praktisches Arrangement. Nochmals zur Jagdeinladung an den Hotelier gefragt, hat Benko dann zu Protokoll gegeben, seine Mama habe ihm gesagt, dass er ihn einladen solle. Offensichtlich achtet sie auf seine Manieren. Die Mutter sei aber nicht vor Ort gewesen. Es wäre uns auch nicht bekannt, dass sie generell jagen geht. Und warum das der Mutter überhaupt ein Anliegen gewesen sein könnte, das lässt er ebenso offen.
Die Mama, der Sohn, die Stiftung. Sogar in Zusammenhang mit einem toten Hirsch in der Steiermark offenbart sich diese Benko'sche Dreifaltigkeit, wenn man so möchte. Eine Art Symbiose, die am Ende mitunter dazu führt, dass Benko selbst offiziell nichts hat, das ihm Gläubiger wegnehmen könnten, er aber trotzdem weiterhin das Leben eines Milliardärs führen kann. Oder eigentlich konnte, bis er im Jänner 2025 eingesperrt worden ist. Und das hatte nicht zuletzt genau mit dieser beschriebenen Gemengelage zu tun. Für eine Untersuchungshaft braucht es nämlich nicht nur einen dringenden Verdacht, dass eine Straftat verübt wurde. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Ermittlungssträngen, über die wir in einer späteren Podcast-Folge noch im Detail erzählen werden. Es muss aber für eine U-Haft zusätzlich zum dringenden Tatverdacht auch noch ein sogenannter Haftgrund erfüllt sein. Und ein solcher Haftgrund ist zum Beispiel die sogenannte Tatbegehungsgefahr. Kurz gesagt, die Haft soll verhindern, dass der Beschuldigte weitere mögliche Straftaten begeht.
In der Festnahmeanordnung aus dem Jänner 2025 argumentiert die WKSDA ausführlich, warum diese Tatbegehungsgefahr aus ihrer Sicht vorliegt. Ein Punkt: Benko sei als faktischer Machthaber der Laura Privatstiftung anzusehen. Er sei darum trotz seiner Insolvenz weiterhin in einer Position, im Wirtschaftsleben Vermögensdelikte zu begehen. Darüber hinaus sei anzunehmen, dass die Stiftungskonstruktion lediglich zum Schein bestehe und vorrangig dazu diene, vorhandenes Vermögen dem Zugriff der Behörden, Masseverwalter und Gläubiger zu entziehen. Die Laura-Gruppe verfüge über beträchtliche Vermögenswerte, meint die WKSDA, und es liege für die Ermittler auf der Hand, dass diese Vermögenswerte von René Benko stammen und eben nicht von seiner Mama, einer Pensionistin und ehemaligen Mitarbeiterin eines Versicherungsbüros sowie einer ehemaligen Kindergärtnerin. Weil wie viel Geld kann man da schon selbst erwirtschaften? Aus Sicht der WKSDA beweisen Zeugenaussagen, Telefonprotokolle, sichergestellte Unterlagen und Nachrichten, die man auf Benkos Handy gefunden hat, dass Benko, Zitat, unmittelbar und ohne Genehmigung durch die Stiftungsvorstände mit dem Vermögen der Laura Privatstiftung und ihrer Tochterunternehmen disponiert und sich auch sonst weitreichend Kontroll- und Auskunftsbefugnisse vorbehalten habe. Und dann heißt es, Zitat, es gibt keinen vernünftigen Grund zur Annahme, dass René Benko von dieser jahrelang gelebten Praxis inzwischen abgegangen sein könnte. Dies sei nicht zuletzt deshalb der Fall, weil er von Zuwendungen insbesondere der Stiftung abhängig sei, um seinen aufwendigen Lebensstil trotz Insolvenz aufrechtzuerhalten, meint die WKSDA. Du, Stefan, apropos Lebensstil, wie war denn eigentlich dein Eindruck vom Wohnhaus der Mutter, als du im Mai dort gewesen bist?
Ja, das war tatsächlich für mich einigermaßen überraschend. Das ist in Wahrheit nur ein paar Dutzend Schritte entfernt von einem der Innsbrucker Luxusrefugien der Benkos, also der Benko Junior meine ich jetzt in dem Fall. Bei René Benko hat alleine die neue Einrichtung im Jahr 2023 mehrere hunderttausend Euro gekostet. Und an der Adresse der Mutter steht man dann eigentlich vor einer eher unscheinbaren Doppelhaushälfte. Ich habe ins Grundbuch geschaut, dem kann man entnehmen, dass dieses Heim etwas mehr als 500.000 Euro gekostet hat. Das ist natürlich auch nicht nichts. Für Innsbrucker Immobilienpreisverhältnisse ist es aber auch sicher nicht übertrieben viel. Und für die Verhältnisse von René Benko ist es geradezu armselig. Jedenfalls ist an der Adresse der Mutter von außen keinerlei Protze erkennbar. Das gilt auch für das Auto, das daneben im Carport gestanden ist, als ich dort war. Ein schwarzer Audi, aller Ehren wert, aber nicht im Ansatz zu vergleichen mit dem Benkoschen Fuhrpark aus Ferraris und Porsches. Die Frau, die dann schon nach einmaligem Klingeln die Tür geöffnet hat und bei der es sich durchaus um Ingeborg Benko gehandelt haben kann. Die war leger gekleidet im Pullover. Unser kurzer Wortwechsel hat leider nur ein paar Sekunden gedauert. Fragen wollte sie ja, das habe ich eingangs schon erwähnt, leider nicht beantworten. Zusammengefasst ist bei mir aber schon der Eindruck geblieben, diese Frau wirkt eigentlich nicht wie jemand, der routinemäßig mit Millionen jongliert.
Und du warst sicher bei der richtigen Mama.
Da es kein wirklich gutes Vergleichsfoto gibt, ist ein Irrtum nicht völlig auszuschließen. Ich habe sie aber als Frau Benko angesprochen, ohne dass sie dem widersprochen hätte. Benkos Mutter hat in diesem Haus, wo ich da geklingelt habe, nicht nur ihren gemeldeten Hauptwohnsitz, sie verwendet die Adresse auch in geschäftlichem Zusammenhang. Und sowohl an der Tür als auch am Briefkasten stand der Name Benko. Ganz falsch war ich also wahrscheinlich nicht.
Ja, das habe ich als Chefredakteurin natürlich auch nicht angenommen. Also dein kurzer Eindruck, dass die Frau anders wirkt als jemand, der laufend Millionengeschäfte tätigt, das passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem, was uns im Rahmen unserer Recherchen sonst so über René Benkos Mutter erzählt worden ist. Da wurde uns gesagt, sie soll eine herzliche Person sein, einfach eine liebe Oma. Dass sie immer nur eine reine Strohmama gewesen sei, die ungeschaut alles durchgeführt hätte, was man ihr vorgelegt habe, weil sie es vielleicht nicht verstanden hat, das wird im Mitarbeiterumfeld der Privatstiftungen allerdings doch anders dargestellt. Ja, sie habe grundsätzlich nichts ohne ihren Sohn entschieden, ist uns erzählt worden, aber sie sei sehr wohl immer wieder im Büro der Stiftungen gewesen. Und sie habe schon immer auch gewusst, was sie jeweils unterschrieben habe. Ingeborg Benko soll so ein- bis zweimal pro Monat ins Büro der Laura Privatstiftung in der Innsbrucker Fußgängerzone gekommen sein. Dort sei sie mit ihrer Tochter, also René Benkos Schwester, die bei der Stiftung tätig war, alles ganz genau durchgegangen, was sie dann später unterschrieben hat. René Benko habe sie außerdem, so hören wir, über alle Vorhaben, die die Stiftung und damit sie als Stifterin auch betroffen habe, informiert. Das allerdings sehr oft unter vier Augen oder auch im Beisein der Schwester. Wie gesagt, bis dato sind keine strafrechtlichen Vorwürfe gegen Ingeborg Benko bekannt. Wir haben ihr eine Reihe von Fragen zukommen lassen und sind sogar persönlich bei ihr vorstellig geworden, um sie ihr zu stellen. Leider hat sie uns bis dato nicht geantwortet. René Benko selbst hat, auch das schon erwähnt, jegliches Fehlverhalten immer bestritten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser neuen Folge unseres Podcasts Nicht zu fassen zu René Benko angekommen. Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge und zwar wenden wir uns gen Süden. Benko hat bekanntlich nicht nur in Österreich Probleme mit der Justiz. Auch in Italien gibt es groß angelegte Ermittlungen, die Fragen aufwerfen. War Benko wirklich der Kopf einer kriminellen Vereinigung? Ja, auch das hat er immer bestritten. Wir erzählen Ihnen, worum es da im Detail geht. Allora, hören Sie rein.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.